Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von Telltarif.de.
Herzlich willkommen zum Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von Telltarif.de. Hallo Henning.
Einen wunderschönen guten Tag.
Henning, du hast dir ein neues Mobiltelefon zugelegt.
Genauer gesagt zwei.
Worum handelt es sich denn?
Es handelt sich um zwei Geräte der Firma Uniherz. Uniherz mit TZ.
Uniherz kennen nun wirklich nur die absoluten Insider, die absoluten Cracks. Was ist das für ein Hersteller?
Das ist eine kleine winzige Firma in Hongkong bzw. in China, Shenzhen, die sich auf Smartphones konzentriert, die andere Hersteller nicht bauen wollen.
Zum Beispiel?
Smartphones in superklein, das Jelly Bean zum Beispiel ist, glaube ich, das allerkleinste Android-Telefon aller Zeiten. Oder Telefone mit echter, realer Tastatur.
Also das, was wir früher von BlackBerry kannten, was wir von Nokia in Form von Communicator oder auch E61 und ähnliche Geräte kannten, genau. Was wir von Palm kannten und so weiter.
Richtig. Und das macht ja keiner mehr. Und deswegen hat es die Firma Uniherz gesagt, wir machen das. Und dann haben sie angefangen mit dem Titan, einem Riesenklotz für 319 Euro und einem Gewicht von 300 Ungrad Gramm und einem leicht unscharfen Bild. Und dann kam das Titan Pocket und dann habe ich mich über die Kickstarter-Kampagne einfach mal dran beteiligt und habe eins gekriegt.
Das ursprüngliche Titan, wenn man aus früheren Zeiten BlackBerry kannte, kennt man diese Bauform natürlich auch schon. Ähnlicher wie das Pocket und erst recht jetzt das neue Gerät, das Titan Slim. Irgendwie erinnern die Bauformen und so weiter dieser Uniherz-Geräte immer an irgendwelche früheren Blackberries.
Das Uniherz-Titan ist wie ein zu groß geratener BlackBerry Q10 oder BlackBerry Classic. Man hat sich da vielleicht auch ein bisschen am BlackBerry Passport orientiert. Das war ja mal ein
an
Gerät.
An das Gerät dachte ich, ganz genau. Das war mal hatte ich damals, fand ich absolut genial.
Ja, das Fans lieben es und es gab wohl auch mal ein Projekt, dass jemand da am Android zum Laufen drauf bringt, hat es aber Projektor eingestellt, weil der Aufwand ist halt gigantisch. Und das Passport hatte ja ein quadratisches Display, was manche Leute geliebt haben, was aber je nach Software auch ein bisschen problematisch ist, weil nicht jede Software damit klarkommt.
Das ist sicherlich richtig. Schön war das sehr, sehr große Display und natürlich durch die Bauform bedingt auch die relativ große Tastatur. Darauf konnte man wirklich sehr, sehr gut schreiben.
Richtig. Und wenn wir uns überlegen, es gab mal Zeiten, wo jeder Manager einen BlackBerry hatte. Absolut jeder.
Ich muss sowieso sagen, ich persönlich verstehe überhaupt nicht, warum im Prinzip mit dem iPhone, das war ja im Prinzip der Anfang, warum damit im Prinzip die Tastaturhandys ausgestorben sind. Also ich meine, zum Rumdaddeln, zum YouTube gucken oder von mir aus auch Netflix oder mal die Bundesliga auf dem Handy ist natürlich ein möglichst großes Display eine absolut feine Sache. Aber wenn man wirklich produktiv mit dem Gerät arbeiten möchte und sei es nur WhatsApp-Nachrichten austauschen, erst recht mal vielleicht einen kurzen Bericht verfassen oder so. Also ich muss ehrlich sagen, da fand ich ja die Geräte mit physischer Tastatur wesentlich besser als das, was wir heute angeboten bekommen, egal von welchem Hersteller, außer Uniherz.
Es traut sich keiner. Das ist das Traurige an der Geschichte. Und man kann Uniherz noch viel Erfolg wünschen, dass vielleicht der ein oder andere Hersteller doch sagt, Mensch, da könnte man mal was tun. Und jetzt gibt's das Uniherz Pocket, Titan Pocket heißt es genau, zum Preis von knapp 300 Euro mit einem winzig kleinen 3,6 Zoll Display, das wir jetzt in Telltarif.de mal ausgiebig vorgestellt haben.
Sowohl das Pocket als auch das Slim.
Das Slim kommt noch in den nächsten Tagen, aber das Pocket ist schon online. Je nachdem, wann dieser Podcast erscheint, sind wahrscheinlich beide schon online.
Das Slim ist ja so ein bisschen nachempfunden dem BlackBerry Key One oder Key 2, könnte man sagen.
Richtig, genau, das ist auch der Sinn der Geschichte. Wobei Slim ist natürlich ein ironischer Begriff, weil das Ding ist mit 12 mm schon ganz schön dick.
Das ist natürlich, ja. Also ich hatte ja von dir das Pocket mal in der Hand. Mhm. Hat an sich einen ganz guten Eindruck gemacht, finde ich. Wie bist du denn so mit den Geräten zufrieden?
Das Pocket ist handlich und knuffig irgendwo, aber es hat halt seine Grenzen bei bestimmten Softwaren, wo die Fensteranordnung nicht passt. Wenn ich zum Beispiel mit der Eisenbahn fahre und möchte dem Schaffner mein Ticket zeigen, habe ich mit dem DB-Navigator auf dem Pocket echt ein Problem, weil ich den QR-Code nicht angezeigt bekomme. Gleiches auch bei der Corona-Warn-App. Ich kriege den da auch nicht richtig aufs Display. Da sind halt dieses quadratische Mini-Display ist da einfach an den Grenzen.
Liegt wahrscheinlich wirklich auch nicht mal an der Displaygröße, würde ich sagen, sondern tatsächlich am Seitenverhältnis.
Richtig, genau. Das ist ja quasi quadratisch.
Ich kann mich erinnern, bei den originären Blackberries, auch auf den späteren Geräten mit Android, wenn die ungewöhnliche Display-Formfaktoren hatten, war das teilweise ähnlich.
Genau. Und gescheite Apps zu programmieren ist eine Wissenschaft, das stellt man sich so einfach vor, ist es aber nicht.
Das ist halt generell in der Android-Welt ein bisschen komplizierter, weil ja doch jeder Hersteller sein eigenes Süppchen kocht um das Stock-Android-System herum. Sei es nur eigene Benutzeroberfläche oder eigenes Einstellungsmenü, eigenes Seitenverhältnis. Da hat es natürlich Apple, die ja nur ihre eigenen Geräte mit iOS supporten müssen, wesentlich einfacher.
Wenn wir aber in der Windows-Welt uns umschauen, da funktioniert es einfach. Microsoft gibt die Standards vor und die PC-Hersteller können machen, was sie wollen, aber es läuft.
Das ist sicherlich richtig, ja.
Und bei Updates kann Microsoft auch ziemlich tief durchgreifen, wenn Google sich da unheimlich schwer tut. Bei der Corona-Warn-App hat man jetzt gesehen, dass Google zum Teil Updates erzwingen kann, indem sie über den Play Store rangehen, auch wenn der Gerätehersteller keine Lust mehr hat, Updates zu liefern. Aber das scheint wohl nicht so einfach zu sein.
Zurück zu den Blackberries von Uniherz. Wie sehen denn bisher so deine Erfahrungen aus im Vergleich zu einem ursprünglichen, zu einem echten BlackBerry sozusagen? Gibt es da Nachteile? Gibt es da Vorteile? Wie machen sich die Geräte im Vergleich zu anderen aktuellen Smartphones?
Das BlackBerry Q10 war ja lange Zeit mein Tag- und Nacht-Daily-Driver und war einfach kompakt, leistungsfähig, hat alles erschlagen, was wichtig war. Man konnte E-Mails beantworten, man konnte E-Mails verfassen, man konnte im Internet surfen. Es war auch möglich, damals vereinfachte Android-Apps zu installieren über so ein Zusatztool. Das geht aber inzwischen nicht mehr. Und das Q10 hat halt bei 4G aufgehört. 4G-Daten kann es noch, aber 4G-Sprache kann es nicht. Insofern ist das Ding einfach historisch wertvoll und es ist auch etwas langsam, besonders wenn man ein großes Adressbuch mit sich schleppt.
Ja, und wie machen sich da im Vergleich die Uniherz-Geräte?
Das Uniherz Titan Pocket wiegt halt 228 Gramm, während...
Da ist mein iPhone 13 Pro Max sogar schwerer. Ich habe 236 okay. Oder so.
Das heißt, wenn man da einmal am Tippen ist, kann es ein bisschen ermüdet sein, weil das Gewicht halt doch irgendwie dann auf die Hände drückt. Ansonsten, die Tastatur ist ein bisschen anders als bei BlackBerry, da kann man sich ja dran gewöhnen. Man muss nur wissen, dass man, bevor man dieses Uniherz-Gerät in Betrieb nimmt, erstmal die Konfiguration ändern muss, sonst fliegt man aus dem Texteditor laufend raus und weiß nicht wieso. Im Text erklären wir aber ganz genau, wie das geht. Und dann ist das wunderbar.
Warum ist das nicht out of the box schon anders eingestellt?
Ja, sie wollten halt den Leuten was Gutes tun, dass man die ganzen Google-Assistenten und Zusatzfunktionen halt benutzen kann und dass auch die Gestenbedienung geht, aber wenn man halt tippt, erkennt irgendwie das Gerät die Gesten und meint, es müsste jetzt was anderes tun, als man eigentlich will.
Mhm. Was mir persönlich nicht so gut gefällt, es gibt keine Version mit QWERTZ-Tastatur.
Ja, das ist wahrscheinlich halt eine Mengen- und Kostenfrage. Aber wenn man mit QWERTZ-Tastatur gewöhnt ist...
Wir reden doch eigentlich nur davon, softwaremäßig geht es ja. Wir reden ja eigentlich nur davon, dass die Buchstaben oder die Tasten anders beklebt werden. Das kann ja eigentlich nicht so der Mega-Aufwand sein.
Es müsste halt bei der Produktion eingehängt werden, weil die Tasten sind ja eingelasert, die sind ja nicht beklebt, weil der Kleber wird ja unter der Hitze der Finger nach 2-3 Wochen runtergehen. Im Prinzip richtig. Wenn man aber QWERTZ gewöhnt ist, dann tippt man QWERTZ, ohne zu wissen, dass man auf die Y-Taste drückt und dass es eigentlich die Z-Taste ist. Das haben die jetzt auch bei dem neuen Titan Slim noch ein bisschen verbessert.
Wie schaut denn das dann mit Sonderzeichen aus? Also Ä, Ü, also generell Umlaute oder auch scharfes S und so.
Ganz einfach auf die Taste S etwas länger drücken und dann gibt es eine Liste von Umlauten. Oder auf die Taste A länger drücken und dann kriegt man das Ä in groß oder klein. Und man kann also noch eine virtuelle Tastatur einblenden, wo man dann in drei Fenstern auch noch durchblättern kann, wenn man irgendwelche exotischen Sachen braucht, wie Paragraph oder Prozent oder Dollar oder so.
Wie machst du? Du hast ja parallel auch als Testgerät ein Samsung Galaxy S22 Ultra. Ich sag mal, das ist ja jetzt ein High-End-Gerät unter den aktuellen Android-Smartphones. Jetzt haben wir das Titan Slim, das ja von der Hardware eher so im Mittelklassebereich anzusiedeln ist. Wie sind denn da so die Unterschiede bei der Nutzung?
Gut, wenn ich mit einem Samsung Fotos machen will und abends Sternenhimmel fotografieren, da ist diese Kamera mit dem 100-fach Zoom natürlich der Gigahammer und macht euch ganz tolle Bilder. Wenn ich durch den Wald fahre, habe ich den Eindruck, dass der Samsung-Empfänger deutlich empfindlicher ist, als man es sonst so auf dem Markt zu kaufen und so bekommen kriegt. Aber sonst ist mir der Samsung irgendwie, nicht böse sein, aber mich macht das irgendwie nicht heiß. Also ich kann mich mit anderen Geräten besser anfreunden.
Auch mit dem Uniherz?
Mit dem Uniherz kann ich mir anfreunden. Es liegt relativ kompakt in der Hand, spezielles Titan Slim. Obwohl es dick ist, aber das ist gar nicht so schlimm. Und die Tastatur funktioniert wunderbar. Und ich habe mir jetzt mal alle Apps, die ich so für den Alltag brauche, drauf installiert. Und das funktioniert. Und die Geschwindigkeit ist durchaus okay.
Es gibt Probleme mit der WLAN-Nutzung.
Richtig. Das gibt Uniherz auch zu, wenn man ein WLAN hat mit Mesh-Verstärkern, was ja heute zum guten Ton gehört, damit man ein gescheites Netz hat. Da kann es dann sein, dass das Uniherz schnell rausfliegt. Ich habe auch festgestellt, wenn man WLAN-Netze hat mit 2,4 und 5 oder gar 6 GHz, das mag das Uniherz auch nicht so. Man kann, wenn man einen Router hat, der einen Gast-WLAN zulässt, kann man ein Gastnetz aufmachen und stellt das auf den ältesten Standard, den es gibt, WPA-WPA2, und klingt dann das Uniherz dort ein und dann kann man eigentlich sagen, dann funktioniert es.
Das ist natürlich auch merkwürdig, dass der Hersteller da nichts macht, weil, wenn ich mich recht entsinne, zieht sich dieser Bug eigentlich quer durch alle bisherigen Uniherz-Geräte.
Das ist in der Tat richtig. Die beziehen ihren Chipsatz, ihr System on a Chip, kurz SoC, von der Firma MediaTek. Und MediaTek ist halt sehr preiswert und ist auf Stückzahlen erpicht, aber mit Software-Updates haben die es leider nicht, so wie die Erfahrung zeigt.
Dass das theoretisch zuerst mit der vorhandenen Hardware gehen müsste, zeigt ein Hersteller aus einer ganz anderen Ecke, nämlich Sonos. Viele Sonos-Lautsprecher waren bisher WLAN-mäßig auf 2,4 GHz beschränkt, was ja in der heutigen Zeit eigentlich auch Mist ist, weil gerade in Ballungsgebieten ist der 2,4 GHz-Bereich natürlich teilweise total überlastet. Und per Software-Update haben die Geräte jetzt für 5 GHz WLAN fit gemacht. Da muss ich sagen, dass das möglich war, teilweise bei mehrere Jahre alten Lautsprechern, alle Achtung.
Ja, es gibt da eine App, die ich da vielleicht empfehlen könnte, unter Android, allerdings gibt es sie nur, die heißt Wi-Fi Analyzer. Und die sollte man sich mal auf sein Android-Handy spiegeln, dann kann man sich mal angucken, was da auf den WLAN-Frequenzen los ist. Bitte aber keinen Schreck kriegen, speziell im 2,4 GHz-Bereich sind da sicher 20, 30, 40 WLANs um einen rum und dann wundert man sich, dass überhaupt noch was geht.
Das ist genau der Punkt, ja.
Und ich bin inzwischen schon immer kein großer Freund von WLAN gewesen und ich sage mir lieber einen Mobilfunktarif nehmen, wo alles drin ist. 20, 30, 40, 50 Gigabyte sollten eigentlich reichen und dann mit Mobilfunk arbeiten in der Hoffnung, dass die Versorgung passt.
Und nun gibt es natürlich, also ich muss sagen, meine Freundin macht das genauso. Die nutzt also selbst, wenn sie zu Hause ist, egal ob hier oder bei sich selbst zu Hause, nutzt tatsächlich, von wegen sie sagt, sie hat sowieso Flatrate in allen Netzen, gar kein Problem. Und da kann der Tarif auch arbeiten, in Anführungszeichen. Einerseits richtig, andererseits gibt es speziell bei mir halt auch Dienste, die funktionieren im Mobilfunknetz schlicht und ergreifend nicht. Ich habe ja gerade schon angedeutet, Sonos, du kriegst Verbindung nur hin, wenn du im gleichen WLAN jetzt bist. Also insofern, es gibt eben schon einen Grund, auch mit dem Mobiltelefon tatsächlich hier und da mal im WLAN-Angebot sein. Ständig aus- und einloggen ist ja auch blöd.
Ja, gut, das muss jeder selbst wissen, wie er das macht. Wenn man draußen in der Welt unterwegs ist als Telekom-Kunde, gibt es ja die Telekom-WLAN-Punkte, wo man sich einbuchen kann oder zum Teil sogar automatisch eingebucht wird. Aber die sind leider oft ziemlich mies angebunden.
Das ist genau der Nachteil. Dieses automatische Einbuchen in WLAN-Netze, die dann nicht oder nicht richtig funktionieren, ist das andere Extrem. Das ist natürlich
zu Hause, auch wieder mies. Wenn man sein WLAN gescheit konfiguriert hat, gut, da kann man sich ja Zeit nehmen und das alles mal richtig einrichten und dann kann man sich da auch einbuchen. Und im Zeitalter von Smart Home und anderen Funktionen sollte das heimische WLAN ja auch gescheit funktionieren und vor allen Dingen auch gescheit abgesichert sein.
Das ist natürlich richtig. Ein Manko bei den Uniherz-Geräten ist, glaube ich, auch die Update-Politik des Herstellers.
Das ist halt MediaTek, die es mit Updates nicht zu haben. Ich habe schon viele MediaTek-Geräte gehabt, weil sie halt sehr preiswert sind. Da gab es, wenn es hochkommt, mal ein Update, vielleicht auch mal eventuell zwei. Und das war's dann. Ich habe mich auch mit Herstellern von Geräten unterhalten, die ganz klar gesagt haben, sie sind von MediaTek weg, weil deren Update-Politik ihnen einfach auf den Keks ging und haben sich jetzt anderen Herstellern, wie beispielsweise Qualcomm, zugewandt, die zwar von den Kosten etwas höher liegen, aber durch die besseren Updates dann halt auf die Dauer günstiger sind.
Ja, ist richtig. Es gibt ja mit FX-Tech noch einen weiteren Hersteller, der zumindest die Absicht bekundet, Tastatur-Handys auf den Markt zu bringen. Da weiß man aber nicht so richtig, gibt's die Geräte wirklich oder werden die nur angekündigt oder gibt's da möglicherweise immer mal kleine Chargen und irgendwie ist das nicht so richtig
durchsichtig. Also in Barcelona hatte ich so ein Ding schon in der Hand. Es scheint also wohl weniger Handmuster davon zu geben. Vertrieb soll irgendwie über das Internet erfolgen, aber irgendwie von den Geräten hört und sieht man eigentlich so gut wie kaum was. Vielleicht gibt es nur 10 Stück, weiß der Kuckuck, eigentlich besteht ein Bedarf danach. Und das FX-Tech-Gerät war sehr interessant, das hat von der Mechanik ein bisschen an einen Nokia erinnert, wo die Tastatur sozusagen übers Gerät drüber gleitet. Also eine ganz abgefahrene...
Ja, so wie einer der letzten Kommunikator, ganz genau.
Ja, anders. Beim Kommunikator hat man ja wie so ein Buch aufgeklappt, aber bei diesem Gerät ist es irgendwie mit so einer ganz irren Parallelogramm-Mechanik drüber geschwebt.
Das Spannende ist ja, früher wurden die zumindest im Shop auch als Querz, Acerti und mit den ganzen Sondertastaturen angeboten. Mittlerweile finde ich bei diesem Hersteller auch nur noch Querti. Falls es das Gerät überhaupt wirklich gibt und nicht nur, wie du schon sagst, in wenigen Handmustern existiert.
Vielleicht müsste man einfach in die Handyshops mal wirklich ein paar hunderttausend Geräte auslegen und die Leute damit spielen lassen. Ich könnte mir vorstellen, dass dann der eine oder andere sagt, ja, damit komme ich klar. Aber frag mal einen Manager und dann sagt er, ja, ich hatte mal einen BlackBerry. Stimmt, wo ist der eigentlich abgeblieben? Ach, war es ein schönes Gerät. Oder vielleicht müsste Apple mal ein Gerät mit Tastatur bringen. Gut, Steve Jobs wollte das damals ganz bewusst nicht. Er hat gesagt, das ist Quatsch. Aber
Steve Jobs wollte auch kein iPad Mini. Und klingt das ein bisschen blöd. Kaum war er gestorben, hat Apple ein iPad Mini gebracht. Und ich kenne heute noch Leute, die schwören auf ihr iPad Mini. Ich hatte früher auch eins. Das war aber zu Zeiten, da war das eigentliche iPhone-Display noch wie so ein Bullauge im Schiff. Also sprich ziemlich klein, 3,5 Zoll, ja, die ersten iPhones. Da war natürlich für unterwegs, wenn man ein bisschen mehr machen wollte im Internet, war das iPad Mini zum einen handlich, zum anderen hatte es eben auch ein entsprechend großes Display. Heute muss ich ganz ehrlich sagen, wäre mir das nichts mehr. Ich verwende heute in der Apple-Welt ein 13 Pro Max, also immer das Max-Modell. Bei Samsung oder generell bei Android auch Geräte, die Minimum mal 6,5 Zoll Display haben, besser größer. Und insofern hat sich für mich so ein kleines Tablet eigentlich erledigt. Aber wie gesagt, Steve Jobs hat sich ja auch dagegen mit Händen und Füßen gewehrt und kaum war er halt eben nicht mehr am Ruder, hat Apple so ein Gerät gebracht und das mit großem Erfolg. Es ist ja gerade in den letzten Jahren gab es ja sogar nochmal Neuauflage und solche Geschichten.
Richtig, ich habe auch ein iPad Mini, allerdings mit iOS 9.3.5, was zugegebenermaßen inzwischen etwas antik ist, da kann man immer mit viel anfangen. Aber vom Handling her und vom Bildschirm ist das große Klasse. Jetzt habe ich auch noch ein iPad Air der ersten Generation geerbt mit iOS 12.5.5. Da läuft auch nicht mehr alles drauf, aber da gab es bis vor kurzem noch Software-Updates, Sicherheits-Updates von Apple. Nach 5 oder 6 Jahren, da kann man bei der Konkurrenz lange suchen, ob es da noch ein Update gibt.
Das ist natürlich richtig. Hast du denn was gehört, wie es bei UniHerz mit Updates weitergeht? Ob da irgendwas passiert, ob da Besserungen sichtlich? Ich meine, irgendwie erinnert mich das auch an BlackBerry. Nicht an Original BlackBerry, sondern an die Geräte, die dann im Endeffekt von BlackBerry Mobile, also von TCL, auf den Markt gebracht wurden.
Ja, es wurde immer ein Android 9 Update versprochen und versprochen und versprochen. Das ist aber nie gekommen.
Erstens das. Und zweitens war es da also auch so, dass Sicherheitsupdates teilweise erst nach Monaten ausgeliefert wurden.
Schwer zu sagen, wer dafür zuständig war. Ob da bei BlackBerry jemand zuständig war oder bei TCL oder ob die sich da nicht einigen konnten. Es ist auch etwas kurios, dass inzwischen schon etwas ältere Titan Pocket zum Beispiel hat ein Google Play System Update vom 1. Juni 2022. Und das brandneue Titan Slim, was jetzt gerade ausgeliefert wird, hat zwar das Sicherheitsupdate vom November 2021, da hat das Pocket schon das Dezember 2021, und ich schaue jetzt gerade mal, wo sind wir denn hier? Bei System, und das war falsch, da gehen wir hier über das Telefon und schauen mal, bei Android 11 ist jetzt hier, genau, da ist das Sicherheitsupdate vom September 2021 und das Google Play System Update vom 1. Juni auch 2021. Also müsste man damit rechnen, dass UniHerz demnächst da noch ein Update nachschiebt, wo dann doch wenigstens halbwegs Aktualität hergestellt wird.
Der Hersteller scheint sich da auch relativ bedeckt zu halten. Der taucht ja auch irgendwie nie auf. War UniHerz in Barcelona?
Nein, dafür sind die viel zu klein. Sie haben ein Forum auf Facebook eingerichtet und da sind sie auch ganz rührend unterwegs und geben auch Support. Und falls jemand mit den Geräten Probleme hat, gibt es auf dem Karton des UniHerz einen Aufkleber von einer Firma in den Niederlanden, die sozusagen die offizielle juristische Vertretung für Europa darstellt und die auch weiterhilft. Und sollte mal ein Gerät kaputt gehen, was ja mal vorkommen kann, dann werden die Geräte an eine europäische Adresse geschickt. Die sammelt die dann ein ein und die liefert sie dann auf eigene Kosten nach China. Und ein Kunde, der ein defektes Gerät hatte, berichtete dann, dass er dann nach 6 oder 8 Wochen ein funkelnagelneues Ersatzgerät bekommen hat. Also von daher scheint es zu funktionieren.
Was macht man in den 6 bis 8 Wochen am besten ein Zweitgerät anschaffen?
Ja, vielleicht sich ein Zweitgerät besorgen. Klar, wer jetzt schon ein BlackBerry Key 2 LE oder Key 2 hat, sollte das nicht wegwerfen, sondern es mal gut aufheben.
Ja, das Problem bei den Geräten, ich habe ja auch noch ein Key 2. Das Problem ist da natürlich, du hast mich ja sogar darauf aufmerksam gemacht, dass die ersten Softwareanbieter sagen, junge Mädel, deine Software ist jetzt ein bisschen outdated, du musst updaten, was nicht geht bei den alten Geräten. Du musst updaten, ansonsten supporten wir dich in Zukunft nicht mehr.
Ja, das ist das Riesenproblem und es scheint, das BlackBerry ist halt so zugemauert aus Sicherheitsgründen, dass man da nicht einfach über den Bootlader entsperren kann und seine eigenen Updates draufspielen kann. Wenn man das könnte, könnte das natürlich auch ein Sicherheitsrisiko sein, es könnte auch nicht ein Sicherheitsgewinn sein, schwer zu sagen. Aber man muss sich natürlich mit dem Gedanken langsam anfreunden, dass die BlackBerry-Geräte langsam wirklich reif fürs Museum sind, so bescheuert das auch ist.
Und leider hat es ja nie den Nachfolger gegeben, den so ein amerikanisches Start-up mal zugesagt hat und wo sie dann vor halben, dreiviertel Jahr endgültig gesagt, wir haben April wird doch nichts.
Schwer zu sagen, was da schiefgegangen ist. Sind denn die Kosten davon gelaufen? Hat BlackBerry vielleicht keine Lust mehr gehabt und sagt, nichts, wir geben euch die Lizenzen nicht? Oder war die Qualität nicht überzeugend? Es sollen nur wenige Leute auf der Welt geben, die das wissen und die sind zum Stillschweigen verdonnert. Und BlackBerry verdient halt mit Sicherheitssoftware und mit Software in Autos und Embedded Systems halt unendlich mehr als mit so komischen Endgeräten und hat sich halt dieser Geschichte elegant entledigt. Das ist traurig.
Ich bin mal gespannt, wie lange es, das ist ja was auch für die Uni-Herzgeräte interessant wäre, wie lange es die BlackBerry, also Software auf App-Basis, nicht auf Betriebssystem-Basis überhaupt noch gibt. Du kannst ja im Prinzip hier, ich komme nicht drauf, wie hieß es, dieser gemeinsame Posteingang für alle möglichen Dienste.
Die Communication Suite müsste sie heißen, ja richtig, genau. Ich hatte das mal auf dem Titan Pocket installiert, muss aber sagen, mir hat es nicht so gefallen, es lief auch nicht so rund. Ich benutze als E-Mail-Programm, benutze ich jetzt K9 Mail. Das wird allgemein sehr gelobt und es erfüllt eigentlich seine Zwecke.
Ich weiß nur nicht, ob das mittlerweile Microsoft Exchange fähig war. Das war es nämlich früher zumindest nicht.
Ja, es gibt auch Outlook für Android, aber da muss ich sagen, hat es mich auch nicht so vom Sockel gehauen. Die Konfiguration ist auch etwas merkwürdig.
Was mir bei den, gut, das ist am Desktop ja auch so, aber da ist es nicht ganz so relevant. Was mir bei Outlook nicht so gefällt, muss ich ehrlich sagen, egal ob unter iOS oder unter Android, ist die fehlende Möglichkeit, bestimmte E-Mail-Adressen zu bestimmten Zeiten einfach aus dem E-Mail-Empfang auszuklinken. Beispiel Urlaub, ich möchte da keine 200 geschäftlich oder muss nicht mal geschäftlich sein, seien es nur Werbemails oder irgendwas, wo ich ansonsten tatsächlich aus beruflichem Interesse mal reingucke, die möchte ich aber im Urlaub nicht unbedingt lesen, dann möchte ich meine 2, 3
Die Dienste des BlackBerry Hub, wie Huben, also Hub
auf Englisch. BlackBerry Hub, ganz genau,
die gibt's noch,
was ich meinte.
Die kann man dann erstmal eine Weile kostenlos ausprobieren und nach einer Weile kostet eine Kleinigkeit, also nicht viel.
Ja, es ist halt die Frage, inwieweit die Jungs und Mädels in Kanada Lust haben, das noch in Zukunft zu pflegen. Ich habe halt irgendwo die Befürchtung, dass sie das irgendwann auch einstellen.
Das steht zu befürchten. Im Augenblick gibt's da noch Updates, aber der Tag könnte auch gekommen sein, wo die Geschichte verlieren. Oder aber, dass sie vielleicht sagen, gut, okay, wir verlangen richtig Geld dafür und machen dann weiter. Will man nicht ausschließen.
Das ist natürlich richtig. Kurzes Fazit noch zu den Uni-Herzgeräten, die du hast.
Also für Leute, die Tastatur mögen, ist das durchaus ein Versuch wert. Der Titan Pocket kostet ungefähr 289 Euro, kann man bei Amazon bestellen, hat man keinen Stress mit dem Zoll. Und das Titan Slim kostet momentan bei Uni-Herz 319 Euro oder Dollar, das ist ziemlich gleich momentan, und soll ab August ausgeliefert werden und wird vermutlich auch über deutsche Warenlager ausgeliefert. Mein Titan Slim kam aus Bremen, aus einem Warehouse. Mein Pocket kam über Amazon, obwohl damit gar keiner gerechnet hatte, obwohl ich es eigentlich bei Uniherz direkt bestellt habe. Also das sollte dann funktionieren. Und wenn man 300 Euro dafür ausgeben kann und will, würde ich sagen, probier es doch einfach aus. Und wenn es nicht funktioniert, dann findet es sicher jemand in der Bekanntenkreis, der das mal haben will und verkauft es einfach weiter. Wegschmeißen würde ich es nicht.
Auf jeden Fall. Henning, dann danke ich dir und bis demnächst.
Bitte sehr.
Bis dann.
Danke.
Tschüss.
Ciao.
Während wir die Podcast-Moderatoren bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.